Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag vorgegeben ist, steht im Philipperbrief. Die Philipper, die Gemeinde in Philippi, das war ja wahrscheinlich die Gemeinde, zu der Paulus ein besonders gutes Verhältnis hatte, zumindest nach dem, was wir rauslesen können. Und es ist auch der Brief im Neuen Testament, wo am häufigsten das Wort Freude vorkommt. Hören wir, was Paulus damals den Philippern und uns heute zu sagen hat. Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Liebe Gemeinde, fast wäre heute die Schriftlesung ausgefallen. Es ist ja so in unseren evangelischen Kirchen, dass die Predigttexte vorgegeben sind. Die sucht man sich normalerweise nicht aus. Man kann da eine Ausnahme machen, der Pfarrer wählt manchmal einen anderen Text, aber normalerweise ist es vorgegeben durch die sogenannte Perikopenreihe. Und die Schriftlesung, die sucht der Pfarrer oder der Prediger normalerweise so aus, dass es zum Predigttext passt oder zum Predigttext hinführt. Zum Hauptthema des Predigttextes, dass man kann ja unterschiedliche Schwerpunkte zu einem Text legen. Ein Thema, das in unserem Text und noch mehrmals am Anfang des Philipperbriefes vorkommt, ist dieser zentrale Satz des Paulus: Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Seid eines Sinnes. Wörtlich: Habt ein gemeinsames Ziel, seid eines Bestrebens oder seid ein Herz und eine Seele. Das Thema der Predigt war also klar und ich dachte, das ist ja ganz einfach. Ich suche jetzt einfach einen Text in der Bibel, wo fromme Leute ein Herz und eine Seele waren oder als ein Herz und eine Seele beschrieben wurden. Aber jetzt suchen Sie mal in der Bibel einen Text, wo fromme Menschen als ein Herz und eine Seele beschrieben werden. Das ist gar nicht so häufig. Da findet man gar nicht viel. Nach längerem Nachdenken fiel mir dann eben diese Passage ein, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, wo es auch ganz ausdrücklich und wörtlich heißt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam und so weiter. Ein Herz und eine Seele, das gibt es, Gott sei Dank. Was aber leider auch in frommen Kreisen bis heute überwiegt, das sind Konflikte. Und die Bibel ist da ehrlich. Auch in den biblischen Berichten überwiegen die Konflikte. Auch im Neuen Testament, auch in der Gemeinde Jesu. Und das, obwohl Jesus die Liebe als das Wichtigste genannt hat, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr, und jetzt geht es nicht weiter, dass ihr den rechten Glauben habt oder so, sondern daran, dass ihr Liebe untereinander habt. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, in dem zwei fromme Personen im Alten Testament ein Herz und eine Seele waren. Das muss ich noch erwähnen, weil eine dieser Personen eine Schwiegermutter war. Und die Schwiegermütter, die sind ja in unserer Kultur so sprichwörtlich schwierig, zu Unrecht. Ruth und ihre Schwiegermutter Naomi. Da wird sehr harmonisch, ein harmonisches geistliches Miteinander beschrieben. Für Jesus ist es das große Anliegen, dass seine Leute sich lieben, dass sie eines Sinnes sind. Das zieht sich durch die Evangelien, durch die Paulusbriefe, im Petrusbrief kommt es auch vor, die Offenbarung und schon durchs Alte Testament. Wir kennen alle diesen Psalm, der beginnt: Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Aber wir tun uns oft schwer mit der gelebten Liebe untereinander. Der frühere Schorndorfer Dekan und Ulmer Prälat Rolf Schäffbuch hat einmal diesen Satz gesagt: Der Normalfall ist, dass wir uns auf den Wecker gehen. Und da hat er von den Christen, von der Gemeinde Jesu gesprochen. Der Normalfall ist, dass wir uns auf den Wecker gehen. Gibt es denn im zwischenmenschlichen Bereich überhaupt Hoffnung? Wir hören uns das nochmal an, was Gott uns durch Paulus sagt, und gliedern wieder dreifach. Erstens, was der Mensch zuerst braucht. Zweitens, was Jesus dann freut. Und drittens, wie die Gemeinschaft schließlich wachsen kann. Erstens, was der Mensch zuerst braucht. Luther übersetzt: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Wörtlicher übersetzt da die Elberfelder Bibel, ein bisschen anders: Wenn es nun irgendeine Ermahnung, Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung habt. Wenn, dann. Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Was wir als erstes brauchen, ist Ermunterung, Ermutigung in Christus und den Trost seiner Liebe und die Gemeinschaft des Geistes. Da wird unser innerer Akku, unser Tank gefüllt, sodass wir Liebe geben können und dass wir den anderen, die andere mit den jeweiligen Eigen- und Unarten auch ertragen können. Wir alle haben Unarten. Christen sind in der Erziehung Gottes, Gott arbeitet an uns, aber er presst uns nicht zwangsweise in eine bestimmte Verhaltensweise. Oft sind gerade die schweren Strecken in unserem Leben nützlich dafür, uns zu zeigen, was für einen Charakter, will sagen, was für einen egoistischen Charakter wir haben. Wenn es uns sehr gut geht, dann fällt es uns ja leichter, zu allen freundlich zu sein. Wenn wir unter Druck sind, ist es viel schwerer. Da passiert uns viel leichter ein patziges Wort, eine schlechte Reaktion, eine Unachtsamkeit. Jesus zeigt uns, dass nicht nur die anderen Fehler machen, Fehler haben, sondern auch wir. Und jetzt aber vor allem, Jesus will unseren Tank mit Liebe füllen. Er will uns klar machen, dass wir trotz unserer Fehler von ihm geliebt und sogar von ihm gesegnet und getragen sind. Was mich oft abhält, andere zu lieben und ganz anzunehmen, ist mein eigenes Gefühl, ungeliebt zu sein, meine Lebensangst. Meine Angst, dass mein Leben, mein Familienleben, mein Berufsleben, mein Einsatz in der Gemeinde schiefgehen könnte. Wer Angst hat, wer unter Druck steht, wird sich schwer tun, andere zu lieben. Deshalb brauchen wir zuerst diese Ermutigung. Suche ich diese Ermutigung? Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich in den Dingen, die mir den Schlaf rauben, nicht wirklich Hilfe von Jesus erwarte. Oft zum Beispiel auch deshalb, weil ich mich für meine Situation selbst für verantwortlich halte. Nach dem Motto, ich habe es mir selbst eingebrockt, warum soll er mir helfen? Was erwarte ich von Jesus? Vor ungefähr 10 Jahren hat die Zeitung Washington Post in Washington ein Experiment durchgeführt. Sie haben einen weltberühmten Geiger, Joshua Bell, engagiert. und haben ihn eine Stunde in einer U-Bahn-Station als Straßenmusiker verkleidet spielen lassen. Seine Geige hatte den Wert von 4 Millionen Dollar. Eine Eintrittskarte in seine Konzerte damals bekam man nicht unter 100 Dollar. Er hat also eine Stunde lang gespielt in dieser U-Bahn-Station und man hat beobachtet, wie die Reaktion der Leute ist. Man hat dann festgestellt, weniger als 10 Leute sind stehen geblieben in dieser Stunde und er hat ja am Ende dieser Stunde ca. 35 Dollar verdient. Das Auftreten des Stargeigers in dieser U-Bahn-Station war so, dass keiner der Passanten sich etwas Gutes davon erwartet hatte. Jesus ist da, was erwarte ich von ihm? Jesus will helfen, gerade auch da, wo ich es verbockt habe. 3 praktische Empfehlungen, wie wir an Jesus nicht vorübergehen, sondern seine Gaben greifen können. Erstens, sag ihm deine Ängste. Stell dir die Frage, wovor du Angst hast. Manche Ängste sind uns bewusst, so die großen Dinge, die sind uns bewusst, aber das sind ganz viele kleinere, so unbewusste Ängste. Stellen wir uns die Frage, wovor wir Angst haben. Angst um die Entwicklung der Kinder, Angst vor Einsamkeit, vor Krankheit, vor Versagen im Beruf. Es gibt so vieles, man kann sogar Angst vor einem Besuch haben. Ein Besuch, der kommt, wo man weiß, da ist es ein bisschen schwierig. Oder ein Besuch, wo ich hingehen muss, wo ich auch weiß, da sind die und die anderen Gäste, mit denen ist es schwierig und schon habe ich Angst. Bringen wir Jesus diese Ängste. Zweitens, halte die Stille aus. Wir und vor allem wir Schwaben, wir sind es gewohnt, uns immer zu beschäftigen. Man hat ja immer was zu tun, immer. Versuche einmal eine halbe Stunde nur im Gebet mit Jesus zu sein. Eine halbe Stunde von den guten Stunden des Tages, wo man fit ist, nicht erst abends, wenn ich dann müde ins Bett sinke. Da kommt mir es dann oft, man hätte noch so viel zu reden mit Jesus, dass wir von den guten Stunden eine halbe Stunde spendieren, die Stille auszuhalten und auf Jesus zu hören und einfach nur bei ihm zu sein. Auch wenn es nichts Besonderes ansteht, wenn uns vielleicht nichts Besonderes zum Beten einfällt. Es ist manchmal gut, die Stille mit Jesus auszuhalten und nicht den Fernseher anzumachen oder mich im Garten zu beschäftigen, so mache ich das meistens. Weiß nicht, was Sie alles für Beschäftigungen haben. Halte die Stille aus. Und drittens, auch ein praktischer Tipp, höre Predigten. Das ist eine Möglichkeit, die wir in unserer Zeit viel mehr haben als früher, dass wir Predigten hören können. Ich habe vor einigen Jahren auf einem Speicherstick Predigten von Heiko Grimmer geschenkt bekommen und habe sehr davon profitiert. Diese Möglichkeit haben wir heute. Wenn Sie selber keinen Zugang zum Internet haben, wo es sowas gibt, dann fragen Sie Bekannte, Sie können auch mich fragen. Man kann unter der Woche gute Predigten hören. Wir hören so viele Dinge, die auf uns einprasseln, an schlechten Nachrichten, an Dingen, die uns runterziehen, Worte, die uns verletzen von Bekannten, von Nachbarn, von Arbeitskollegen, da passiert so viel, dass wir bewusst uns die Zeit nehmen, die Möglichkeiten auf Gottes Wort zu hören. Jesus will zuerst unseren Akku füllen, sodass wir auch mit anderen gut zusammenleben können. Was der Mensch zuerst braucht. Und dann, was Jesus danach freut. Jetzt kommt eben dieser Satz, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Was heißt das eines Sinnes, ein Herz und eine Seele? Da war mir eine Predigt vom Prälat in Ruhe, Dieterich, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen hier an dieser Stelle, hilfreich. Damals war Predigttext 1. Petrus 3, Vers 8. Und der Vers heißt: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Und dann geht's weiter: mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Also ganz ähnlich wie unser heutiger Text. Gleichgesinnt oder wie in unserem Text eines Sinnes. Das heißt nicht, dass alle genau die gleichen Ansichten haben müssen, dass alle die gleichen Arbeitsschwerpunkte in der Gemeinde legen müssen, dass alle den gleichen Musikstil, den gleichen Kleidungsstil und so weiter bevorzugen müssen. Gleichgesinnt sein heißt hier mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig sein. Mitleidig. Denke ich an die Nöte des anderen? Denke ich daran, dass er oder sie sehr wahrscheinlich Nöte hat, die ich gar nicht kenne, von denen ich keine Ahnung habe? Demütig denke ich daran, dass der andere auf seine Weise auch Recht haben könnte, dass der andere teilweise Recht haben könnte und ich vielleicht auch nur teilweise. Ich war ja eine Zeit lang Kirchengemeinderat hier in Dettingen. Zurzeit ist das kräftemäßig nicht möglich, aber in der letzten Wahlperiode, da musste ich auch lernen und bin noch lernender, dass man nicht alleine die Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Man hat vielleicht schon teilweise recht, aber die anderen auch. Gleichgesinnt zunächst und vor allem im Sinne von mitleidig und demütig. Versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Das sind die Dinge, über die Jesus sich freut. Und noch ein drittes, wie Gemeinschaft schließlich wachsen kann. Noch einmal der Paulus. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ganz am Anfang der Bibel wird berichtet, wie der Kain gesagt hat, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich mich um den anderen kümmern? Jesus sagt uns, ja, du sollst dich um deinen Bruder kümmern. Kümmere dich durchaus um dich selbst und komme zu mir mit deinen Bedürfnissen, aber kümmere dich dann auch um deinen Bruder und deine Schwester. Sehen, was dem anderen dient, das dann auch tun, was gut für den anderen ist. Gerade auch für die, die nicht auf meiner Wellenlänge sind, gerade auch für die Schwachen. Das alles, soweit ich die Kraft habe und soweit es der andere überhaupt möchte, ist ja sehr oft gar nicht so einfach herauszubekommen und zu erspüren, was denn wirklich dem anderen dient. Sehr schwierig. Sehr wichtig, das auch im Gebet zu bewegen und manchmal vielleicht dann etwas zu riskieren, auch wenn man jetzt sich nicht ganz sicher ist, hilft das dem anderen überhaupt, wenn ich einen Besuch mache zum Beispiel oder wenn ich etwas schenke. Das alles, soweit ich die Kraft habe und soweit es der andere möchte. Zum Schluss noch eine eindrückliche Szene aus dem Leben des Petrus. Als Jesus mit den Jüngern nach seiner Auferstehung und nach dem sogenannten österlichen Fischzug beim Essen saß, da hat ja Jesus den Petrus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und der Petrus hat jedes Mal geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus hat dann wiederum jedes Mal nochmal gesagt, weide meine Lämmer. Und sie müssen das nach dem Essen im Gehen besprochen haben, weil der Johannes in seinem Evangelium berichtet dann, dass der Petrus den Jünger nachgehen sah, den Jesus liebte. Und jetzt kommt diese kurze, eindrückliche Szene. Der Petrus fragt dann Jesus, also nachdem Jesus ihm gesagt hatte, weide meine Lämmer. Der Auftrag für den Petrus war klar. Und dann fragt der Petrus den Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? im Blick auf den Johannes. Und Jesus sagt einen ganz kurzen Satz: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Wir sollen uns um die Geschwister kümmern, aber nicht so, dass wir über sie verfügen wollen. Jesus verfügt über uns. Gott sei Dank. Amen.